Hallo und herzlich willkommen zu Börse at Home, wie immer montags um 12 Uhr, wo wir uns 30 Minuten geballtem Börsenwissen widmen. Heute sogar live vor Ort, direkt zu zweit hier aus Eschborn. Genau, wie ihr dem Titel schon entnehmen konntet, geht es heute um europäische Unternehmensanleihen. Da hat sich ja gerade im letzten Jahr nochmal viel getan. Das Zinsumfeld ist stabiler geworden, wird nochmal interessanter als Anlageform. Aber auch wie immer hier der Hinweis, ist eine reine Informationsveranstaltung, keine Anlageberatung. Und damit würde ich sagen, starten wir direkt rein. Ich habe hier Dr. Markus Thomas von Xenix zu Besuch. Markus, ich würde mich freuen, wenn du dich kurz vorstellst für diejenigen, die dich noch nicht kennen und dich so ein bisschen einordnest.
Vielen Dank, Jana. Guten Tag, mein Name ist Markus Thomas. Ich bin Gründer und Inhaber von Xenix. Wir sind ein Unternehmen, das sich auf die Analyse und die Qualitätsbewertung von ETFs konzentriert. Und wir haben heute eine kleine Auswahl mitgebracht von rund 15 ETFs aus dem Bereich der Euro-Unternehmensanleihen-ETFs. Und wollen hier vorstellen, welche Kriterien für die Analyse wesentlich sind und wie aktuell unsere Bewertung dieses Segmentes aussieht. Und Jana, wir hatten gesagt, ich sollte auch vorher ein bisschen erläutern, eine Einordnung vornehmen, warum Anleihen ein wichtiger
Absolut, ja.
Portfoliobaustein sind. Also nochmals gesagt, es handelt sich um Euro-Unternehmensanleihen, ETFs. ETFs sind Fonds, Indexfonds, die an der Börse gehandelt werden und rechtlich gesehen Sondervermögen. Das heißt, sie werden von der Fondsgesellschaft als Treuhänder verwaltet und im Sondervermögen sind in der Regel mehrere hundert, sogar mehrere tausend unterschiedliche Anleihen, alle in Euro begeben. Das heißt, es besteht kein Währungsrisiko für die Sicht eines deutschen Anlegers, der in Euro sein Depot führt und investiert. Und die Besonderheit ist auch, wir haben nur Euro Anleihen-ETFs ausgesucht mit Investment-Grade, das heißt mit guter Bonität. Die Emittenten sind von sogenannten Rating-Agenturen bewertet worden auf ihre Bonität. Das heißt, wie wahrscheinlich ist es, dass sie diese Anleihen zu 100% zurückzahlen können und zwischendrin auch den Zinscoupon an die Anleger auszahlen können? Deshalb mein Hinweis: Euro-Anleihen-ETFs sind ein wichtiger Stabilitätsanker in jedem Anlegerportfolio. Je nach Alter, je nach Erfahrung, sollte man hier den Anteil unterschiedlich gewichten. Für jemand, der erst startet, könnte man auch sagen, er kann mit 50% Anleihen-ETFs anfangen und 50% Aktien. Aber wie gesagt, das liegt dann an Faktoren, die man individuell betrachten muss. Das ist nur eine kleine Faustregel. Und diese Anleihen-ETFs, die wir ausgewählt haben, sind überwiegend als Basisinvestment zu betrachten. Das heißt, können von jedem Anleger am Tag 1 der beim Investieren beginnt, benutzt werden, um Stabilität ins Portfolio zu bekommen und ungefähr auch rund 3% Zinsertrag pro Jahr nach ETF-Kosten. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist der große Vorteil von Anleihen-ETFs. Der Hauptertrag kommt aus dem Zinscoupon. Und wie du schon gesagt hast, wir haben seit 2022 wieder ein höheres Zinsniveau als in der Niedrigzinsphase Mitte der 10er-Jahre. Und aktuell ist die Rendite dieser Euro-Anleihen-ETFs zwischen 3 und 3,5% pro Jahr. Das heißt, deutlich höher als die aktuelle Inflationsrate. Und das ist immer ein guter Maßstab, dass man mit diesen Investitionen eigentlich auch auf kurze Frist immer im Plus sein sollte.
Ich denke, das passt auch nochmal ganz gut dazu, ne, dass Anleihen auch so ein bisschen teilweise in Verruf geraten sind oder für viele irgendwie als langweilig gelten. Und da hast du ja nochmal eine ganz andere Perspektive, weil du sagst ja wirklich, das ist ein elementarer Bestandteil, der sich auch lohnt, ne? Alleine mit den 3%. Wenn man sich anschaut, wie so das Tagesgeld-Zinsniveau wieder runtergegangen ist, ist das durchaus, ja, erwähnenswert, würde ich sagen.
Ja, also absolut. Und das Tagesgeld war jetzt in dieser Zinsänderungsphase kurze Zeit höher als viele länger laufende Anleihen. Das hat sich wieder normalisiert. Man spricht also auch von einer normalen Zinskurve jetzt. Das heißt, das kurze Ende mit den Tageszinsen ist niedriger als das lange Ende mit beispielsweise 10-jährigen Anleihen. Aber zur Laufzeit muss man hier dazu auch sagen, Euro-Anleihen von Unternehmen haben in der Regel eine Restlaufzeit von 4 bis 5 Jahren. Mhm. Wenn man das mit deutschen Staatsanleihen vergleicht oder mit anderen Euro-Staatsanleihen, da ist die durchschnittliche Restlaufzeit ungefähr bei 7 bis 8 Jahren. Mhm. Das heißt, das ist ganz wichtig, die Schwankungsbreite dieser Euro-Anleihen-ETFs sollte also in Summe niedriger sein als bei vergleichbaren Euro-Staatsanleihen-ETFs, mhm, auch mit guter Bonität.
Macht absolut Sinn. Dann würde ich sagen, du hast uns ein paar ETFs rausgesucht zum, genau, Vergleich, und ich denke, dann würden wir die gerade einfach mal teilen.
Genau, dann gehen wir mal auf die Tabelle bitte. Mhm. So, die ist relativ detailliert, deshalb erstmal ein Hinweis von meiner Seite zur Struktur. Sie sehen oben, wir haben die erste Kategorie hier gezeigt, das ist die Kategorie der passiven Index-ETFs. Da es zunehmend nicht nur die passiv gemanagten ETFs gibt, die, mhm, einen Index 1:1 zu 100% nachbilden, sondern auch mittlerweile in den letzten 2-3 Jahren verstärkt aktiv verwaltete ETFs, mhm, wo das Ziel ist, der Fondsgesellschaft mit Hilfe eines aktiv agierenden Fondsmanagers eine Überrendite, mhm, noch zum Vergleichsindex zu erzielen. Mhm. Und wir haben hier 11 Stück ausgesucht. Die sind von den Volumina unter den größten Produkten. Und ich möchte jetzt kurz die 15 Spalten vorstellen zur Erläuterung. Also die erste Spalte ist die Nummerierung. Die zweite Spalte bezieht sich auf den ETF-Namen. Dann als Identifier haben wir die dritte und vierte Spalte mit der ISIN und dem Börsenticker, den Sie brauchen, wenn Sie den ETF an der Börse erwerben wollen oder manchmal auch, wenn Sie einen Sparplan eröffnen möchten. Mhm. Dann die fünfte Spalte gibt Hinweise zum Index und zur Anzahl der Anleihen, die darin enthalten sind teilweise. Mhm. Dann haben wir in der sechsten Spalte das Auflagedatum. Das ist nämlich auch ganz interessant. Mhm. Hier gibt es einige Produkte, die seit 2009 unverändert im Markt sind. Mhm. Das heißt, man kann hier sehr gut sehen, wie unterschiedlich hoch die Ausschüttungen pro Jahr gewesen sind, wenn das jemand eruieren möchte. In der Nullzinsphase, sagen wir vor ungefähr 10 Jahren, Mitte der 10er Jahre, ja, waren nämlich die Ausschüttung auch bei diesen Euro-Anleihen-ETFs eher bei 1 bis 1,5%, mhm, also deutlich niedriger als aktuell. Mhm. Und diese, wie gesagt, für viele, denke ich, ein guter Anhaltspunkt. Aber man muss auch bedenken, ETFs können den Index austauschen. Ich sage ja immer, das funktioniert wie ein Motorwechsel beim Auto. Mhm. Und dann sind eigentlich die davor zur Verfügung stehenden Index- und Performance-Angaben wertlos. Ja. Und man muss also genau die Vergleiche dann auf die Umstellung des Indexdatums machen. Deshalb in dieser Spalte Indexaktualität haben wir bei 4 ETFs das Datum notiert, an denen der Index geändert wurde. Dann haben wir in der 8. Spalte Anleihenanzahl ETF, im ETF. Das, mhm, ist ganz wichtig. Hier sieht man nämlich, das sind breite, marktbreite Produkte. Mhm. Das sind nicht Produkte, die sich auf 100 oder 200 Anleihen konzentrieren, mhm, sondern bis zu 4.000 Anleihen, mhm, von rund 600 unterschiedlichen Emittenten. Mhm, das heißt, wissen, ja, man hat das Marktrisiko und man hat kein Risiko zu einem spezifischen Emittenten. Mhm. Im Unterschied, wenn man eine einzige Anleihe als Anleger kaufen würde.
Mhm. Absolut, ja.
Dann haben wir in der 9. Spalte die Unterteilung in Core-Produkt, also für jeden Anleger geeignet, und in Satellite, wo wir sagen, das ist eher als Beimischung, mhm, zu betrachten und sollte nicht im Kern des Portfolios verwendet werden. Dann als Sonderheit, die 10. Spalte, handelt es sich um ein Anleihen-ETF mit ESG-Filter, mhm, ja oder nein? Wir haben hier 5 Produkte von 11 mit einem ESG-Filter. Mhm. Dann haben wir die Assets Under Management vom Januar. Und man sieht hier im Durchschnitt ganz unten, die Produkte haben im Durchschnitt 2,3 Milliarden Assets under Management. Mhm. Das ist kein Qualitätskriterium per se, aber ist ein Hinweis darauf, dass sie auch sehr häufig an der Börse gehandelt werden. Mhm. Und das ist wichtig für Anleger, dass sie möglichst günstig an der Börse gerade in das Investment einsteigen können, ja, oder wenn es gewünscht ist, dann auch möglichst günstig aussteigen. Das heißt, deshalb haben wir die Assets under Management berücksichtigt. Mhm. Die Spalte 12 ist unser sogenannter Gesamtkostenindikator. Das ist mehr als die Gesamtkostenquote, auch TER-Quote genannt, die häufig auf Factsheets steht. Sie enthält auch die sogenannten Transaktionskosten, die im Portfolio-Management innerhalb des ETFs anfallen. Und die können manchmal ähnlich hoch sein wie das Total Expense Ratio.
Also wichtiger Hinweis darauf, bitte nicht nur das TER anschauen, sondern wirklich auch die Transaktionskosten mit reinnehmen, was ihr ja praktischerweise schon direkt gemacht habt.
Genau, das haben wir hier gemacht. Zur besseren Vergleichbarkeit. Es ist, wie gesagt, in der Regel nicht transparent bei vielen ETF-Anbietern auf den Factsheets, aber es lohnt sich hier, diese Kosten zu vergleichen, weil bei manchen ETFs sind die Transaktionskosten bei null, bei anderen sind sie fast genauso hoch wie die TER-Kostenquote. Das haben wir hier auch. Aber wie man sieht, ganz unten im Durchschnitt sind sehr kostengünstige Produkte. 15 Basispunkte oder 0,15% ist die durchschnittliche Kostenquote inklusive der Transaktionskosten. Und das ist sehr günstig und zeigt auch, es sind perfekte Basisprodukte für viele Anleger. Dann haben wir in der drittletzten Spalte die Anzahl der Ausschüttungen pro Kalenderjahr. Und hier sieht man, es gibt Produkte, die schütten einmal im Jahr aus und andere, die schütten 12-mal im Jahr aus. Wir haben in dieser Übersicht ganz bewusst nur ausschüttende Produkte berücksichtigt. In vielen Fällen gibt es von den ETF-Anbietern zwei Anteilsklassen, einmal ausschüttend und eine tesorierende. Ja. Aber wir haben hier die ausschüttende durchgängig gewählt, um die Vergleichbarkeit hinten in der vorletzten Spalte bei der aktuellen Ausschüttungsrendite herstellen zu können. Und da sieht man, in der Regel sind die Produkte fast bei 3% aktueller Ausschüttungsrendite, im Schnitt bei durchschnittlich 2,9. Und die letzte Spalte ist sozusagen die Zusammenfassung unserer Bewertungssystematik, wo alle Faktoren mit einfließen, die ich jetzt genannt habe. Und da sieht man, es gibt auch in diesem Segment der 11 ETFs, und das sind die größten Qualitätsunterschiede. Wir haben drei sehr gute Produkte mit 5 Sternen. Wir haben sehr viele Produkte mit 4 Sternen. Das sind, muss ich nochmal nachrechnen, sind 7 Stück. Und wir haben ein Produkt mit 3 Sternen. Aber hier auch der Hinweis, 3-Sterne-ETFs sind in der Regel die bessere Wahl als teure, aktiv gemanagte Fonds oder aktiv gemanagte ETFs. Das muss man dazu sagen. Wir haben auch noch eine zweite Folie, wo ich das dann noch mal ein bisschen näher erläutern kann. Das zum Einstieg. Gibt es jetzt schon Fragen?
Ja, es gab noch mal einen Hinweis mit der Tabelle, dass sie ein bisschen klein ist. Gerne Steuerung plus drücken, dann kommt man ein bisschen näher dran. Ich hoffe, das hilft. Präsentation können wir im Zweifel auch noch mal gerne danach teilen. Genau, da war noch mal die Frage ganz am Anfang, weil du ja auch gerade es angeschnitten hattest mit den aktiven ETFs. Was ist denn der Unterschied zu einem klassischen Publikumsfonds, der ja auch aktiv gemanagt wird?
Im Wesentlichen ist es der Börsenhandel. Und im Weiteren kann man auch darauf hinweisen, viele aktiv verwaltete Publikumsfonds im Anleihenbereich machen ihren Vergleichsindex nicht transparent. Wir haben auf der zweiten Folie jetzt noch, ich glaube, 4 Produkte ausgewählt, die wir als semi-aktiv bezeichnen. Die versuchen, in einem engen Korridor über dem Vergleichsindex eine Outperformance zu erzielen, auch das Risiko zu steuern, manchmal auch die Nachhaltigkeitsthemen aktiv zu filtern, das darf man nicht vergessen, und sind sozusagen sehr nah am Index und sind nicht ein Freestyle-Produkt, wie ich das gerne sage, wo der Fondsmanager wirklich sagen kann, ich nehme nur 10, 20 oder 30 ETFs und orientiere mich in gar keiner Weise an dem Vergleichsindex.
Macht dann also mehr Bezug dazu auf jeden Fall. Dann hier noch die Frage bezüglich der Fälligkeit. Wie sieht es denn aus bei einer Anleihe versus einem Anleihen-ETF, wird hier noch gefragt.
Genau, also das sind alles, ETFs sind auch alle offene Publikumsfonds. Das heißt, es gibt keine Fälligkeit, wie bei einer einzelnen Anleihe, beispielsweise eine Anleihe von Siemens mit 5 Jahren Laufzeit oder sogar der Deutschen Börse mit 3 oder 7 Jahren Laufzeit beispielsweise. Und diese Produkte hier sind ohne Fälligkeit und deshalb muss man sehr genau schauen, wie ist die Restlaufzeit aller Unternehmensanleihen innerhalb des ETFs. Und ich hatte gesagt, ungefähr 4 Jahre, 4 bis 5 Jahre sind die meisten dieser Produkte hier mit der Restlaufzeit. Nochmals kürzer als bei Staatsanleihen-ETFs. aber auch deutlich länger als beispielsweise Geldmarkt-ETFs, mhm. die eine Restlaufzeit von manchmal sogar einem Tag nur haben, ja. bis zu 12 Monaten. Mhm. Und das heißt, anhand dieser Restlaufzeit kann man auch feststellen, wie zinssensitiv mhm. reagieren diese Anleihen-ETFs auf mhm. Änderungen des Leitzinses beispielsweise. Mhm. Und man kann grob gesagt hier festhalten, diese Produkte auf der ersten Folie, die wir ausgewählt haben, würden, wenn die EZB die Zinsen erhöht, mhm. um 1%, würden die Kurse fallen, ja. um ungefähr 4%. Jetzt haben wir gesehen, wir haben 3% Ertrag im ja. Durchschnitt. Das heißt, das Risiko ist sehr gut kalkulierbar, mhm. sehr überschaubar. Das spricht wiederum dafür, ideales Basisprodukt.
Absolut. Genau, dann kam auch nochmal die Frage zu den Währungen von den ETFs, die hier dargestellt sind, weil es ja keine separate Spalte dazu gibt.
Ah ja, genau. Aber wie gesagt, die sind alle in Euro begeben. Also die Fondswährung mhm. ist Euro und die Anleihen sind in mhm. Euro. Begeben. Und auf Xetra, auf der deutschen Börse, werden die Kurse ja auch immer in Euro gehandelt. Also genau. es ist 100% ohne Fremdwährungsrisiko. Und das mhm. haben wir ganz bewusst gemacht, weil man hat ja gesehen, der US-Dollar ist im letzten Jahr ungefähr, sagen wir, 10-12% ja. eingeknickt. Dieses Risiko hat man hier nicht. Mhm. Und deshalb ist es auch ein ideales Basisinvestment, mhm. weil natürlich gibt es auch US-Dollar-Unternehmensanleihen. Mhm. Eine geringere Zahl auf Xetra, ja. aber gibt es auch. Da hätte man dann die Chance und das Risiko, ja. über den US-Dollar auch noch Zusatzerträge zu generieren oder Verluste, je ja, nachdem, wie das Währungspaar sich entwickelt.
Ja, da muss man natürlich für sich individuell abwägen, ob man das Risiko nehmen möchte oder nicht, wie eigentlich bei allen Kapitalanlagen, würde ich sagen.
Genau.
Das heißt, hier ist ja eigentlich gut zu wissen, dass das schon mal nicht mit reinfließt für diejenigen, die sich das gefragt haben. Und passend dazu auch noch die Frage, ob man diese ETFs jederzeit verkaufen kann oder an der Restlaufzeit gebunden sind. Ich würde sagen, das ist ja das Schöne an den ETFs, ne?
Ja, das ist die Besonderheit. Sie können über die Wertpapierkennnummer, sprich über die mhm. ISIN oder den Börsenticker, jederzeit auch untertägig, also mhm. beispielsweise heute Nachmittag, ihre ETF-Anteile an der Börse verkaufen mhm. und erhalten dann über ihre depotführende Bank ungefähr 2 Tage später auf ihrem Verrechnungskonto den Gegenwert in Euro wieder mhm. zurück. Und deshalb sagen wir auch immer, ETFs bieten diese tägliche Liquidität, ja. sogar untertägig. Das heißt, wenn ich vormittags arbeite und nachmittags Zeit habe, kann ich nachmittags den Verkauf einleiten mhm. und weiß, 2 Werktage später ist der Gegenwert in Euro auf dem Verrechnungskonto, mhm. um beispielsweise einen Urlaub zu bezahlen, mhm. eine Anschaffung zu tätigen, mhm. Wenn man sozusagen als auf dem Cash-Konto nicht genügend zur Verfügung hat. Ja? Und ja. es empfiehlt sich also immer, wir hatten das ja auch gesagt, Tagesgeldkonto und Basisanleihen, mhm. zu sagen, man sollte eine Cash-Reserve haben, ja. entweder auf dem Girokonto oder als Tagesgeld. Mhm. Gleichzeitig, das ist eine langfristige Investition mhm. für die Altersvorsorge idealerweise. Ja. Und wir haben deshalb auch nochmal ganz wichtig der Hinweis zur Ausschüttungsspalte. Mhm. Wir haben hier die ETFs aufgeführt. In der Regel schütten sie 2 oder 4-mal aus, mhm. diese Euro-Unternehmensanleihens-ETF. Ja. Aber es gibt auch ein Produkt, das 12-mal ausschüttet. Und das ist zum Beispiel dann eine Möglichkeit, wenn ich das Produkt bis zur Altersgrenze, indem ich in die Rente gehe, mhm. bespare, kann ich anschließend dann auch, es gibt auch Banken, das muss ich noch sagen, mhm. wo ich sofort die Wiederanlage dieser Ausschüttung einstellen kann. Mhm. Das sind die wenigsten ja. Online-Banken in Deutschland, ja, muss man dazu sagen. Wenige, ja. Meines Erachtens gibt es nur 3. Mhm. Aber man kann sozusagen die Ausschüttung auch wieder anlegen. Mhm. hat man nochmal einen Spareffekt, mhm. Seid darauf hingewiesen. Und wenn ich dann in der Verzehrphase bin, als Rentner beispielsweise, ja. kann ich mit 12 Ausschüttungen mir eine Zusatzrente monatlich hier strukturieren. Mhm. Aber ich kann auch sagen, ich brauche das nur 4-mal im Jahr, weil ja. wenn ich gesetzlich versichert war, sollte ich ja eine gesetzliche Rente monatlich bekommen. Und dann kann man sagen, reicht das auch 4-mal. Aber mhm. das ist ganz wichtig. Und da würde ich sagen, ist die persönliche Präferenz ausschlaggebend. Mhm.
Genau, dann nochmal generell die Frage zu der Restlaufzeit von den ganzen Anleihen, die da drin sind. Jetzt ist es ja eine relativ hohe Anzahl, beispielsweise bei Produkt 1. wenn ich jetzt wissen will, wie das so im Durchschnitt sich verhält, wo kann ich das nachschauen?
Also jeder Anbieter muss ein sogenanntes Basisinformationsblatt, Englisch KIT, veröffentlichen. Dort sind die Kosten angegeben, dort sind sozusagen die wesentlichen Produktmerkmale genannt und in der Regel gibt es auch zusätzlich ein werbliches Factsheet. Ja. Und auf diesen Factsheets ist in der Regel das Portfolio, das innerhalb eines ETFs abgebildet wird, dargestellt hinsichtlich der Restlaufzeiten, hinsichtlich der Bonität. Weil es sind nicht nur Anleihen mit Triple B drin, also was einer, ich sag mal, guten Bonität entspricht. Es gibt auch viele Anleihen mit zweifach A-Rating. Das ist sozusagen die häufigste Verteilung bei den Ratings. Die wenigsten Unternehmen haben AAA, wie Staaten, das muss man auch dazu sagen. Ja, aber es ist Investment Grade, aber man sieht genau die Verteilung. Und das ist ein wichtiger Punkt. Deshalb haben wir hier auch in der fünften Spalte die Indexnamen aufgeführt. Immer wenn es ein anderer Index ist, ist auch die Zusammensetzung leicht anders.
Ja? Na klar.
Und für den saubersten Vergleich, für die gut informierten Anleger nochmal, wenn Sie die ETFs mit identischen Indizes vergleichen, dann können Sie wirklich den saubersten Vergleich machen, wo die Qualitätsunterschiede sind. Und deshalb haben wir hier auch den Index mit aufgeführt. Und wenn ich da schon bin, es gab ja auch eine Frage zum ESG-Filter.
Absolut, ja.
Wir haben also 5 Produkte mit ESG-Filter. Das ist das Produkt Nummer 2. Das ist das Produkt 5, 8, 10 und 11. Und man sieht es auch, es ist ganz interessant, in den ETF-Namen ist nicht mehr jedes Mal ESG oder SRI erwähnt, aber in den Indexnamen ist es vollständig.
Ja.
Das ist ein bisschen paradox. Das kommt aus der europäischen Nachhaltigkeitsregulierung. Deshalb empfiehlt es sich auch immer bezüglich der ESG-Kriterien sehr genau auf den Index zu schauen. Und man sieht beispielsweise bei dem vorletzten ETF, den wir auch als Satellite-ETF einstufen, er hat von einem sehr, sehr breiten Index, der aus 4.000 Anleihen besteht, ungefähr 1.800 ausgewählt. Das heißt, es ist ein konzentrierterer Ansatz aufgrund eines sehr breiten Universums. Aber deshalb sagen wir, es ist ein Satellite-Investment und ist sehr gut geeignet für Anleger, die eine Präferenz für Nachhaltigkeit haben.
Bevor jetzt vielleicht auch jemand fragt bezüglich Core und Satellite, vielleicht noch ein Kommentar dazu. Das ist immer diese Core-Satellite-Strategie, dass man sagt, man braucht wirklich einen stabilen Kern, wo der Großteil des Investments drin ist. Man sagt, das ist 60-80%. Und dann kann man noch so ein paar Satelliten drumherum bauen, wo man sagt, okay, das sollte jetzt nicht 100% meines Portfolios ausmachen, aber die kann ich so ein bisschen nutzen, um noch zu diversifizieren, zu streuen, vielleicht noch eine Ertragsmöglichkeit mehr einzubauen.
Genau, so die Kirschen auf der Torte.
Genau, ja, das ist ein sehr guter Vergleich tatsächlich. Da war auch die Frage nochmal, weil wir hier gesprochen haben, auch bezüglich der Anzahl der Anleihen im ETF.
Ja.
Wird das regelmäßig geändert oder ist sowas eher fortlaufend, dass man sagt, das wird vielleicht nur ab und zu mal irgendwie neu angepasst?
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da möchte ich wirklich nochmal die Systematik des Index-Investierens mit ETFs erläutern, weil der Anleihenindex besteht hier, nehmen wir den bekanntesten, den Bloomberg Euro Corporate Bond Index, also der Index für Euro-Unternehmensanleihen. Auch noch ganz wichtig, es können auch US-Unternehmen drin sein, beispielsweise Microsoft, die eine US-Anleihe begeben hat. Und in der Regel sind auch 15% der Titel in Euro-Unternehmensanleihen-ETFs von US-Firmen begeben worden, aber in Euro ohne Währungsrisiko. Ja. Und der Index kalkuliert auf monatlicher Basis, also 12-mal im Jahr, welche Anleihe ist jetzt beispielsweise schon im Februar fällig geworden und welche sollte dafür praktisch wie ein Ersatz, wie ein Aufsteiger in der Bundesliga, sollte hier als Nachrücker kommen. Ja. Und das passiert monatlich, weil die Anleihen Fälligkeiten haben.
Na klar.
Und im Durchschnitt ist die Fälligkeit, wie gesagt, bei 4 bis 5 Jahren. Aber jeden Monat werden auch Anleihen fällig und dann kommen wieder neue Aufsteiger rein. Also Absteiger, Aufsteiger, wenn man in der sportlichen Thematik bleibt. Und deshalb wird diese dynamische Zusammensetzung über den Index gesteuert, aber es ist immer ein marktabbildendes Investment.
Ja.
Das heißt, es ist sehr, sehr bequem für den Anleger. Letztendlich ist der ETF, hat er hier eine Taxifunktion aufgrund dieser Indexdynamik. Ja? Der Anleger muss sich nur entscheiden, welchen ETF er haben möchte, aber es werden immer Marktanpassungen über den Index vorgenommen.
Ja, macht auch absolut Sinn, ne? Wie du schon gesagt hast, wenn die Anleihe ausläuft, dann kann die da eben nicht mehr mit drin enthalten sein. Das ist ja
und durch diese Indexdynamik muss man auch sagen, vor 10 Jahren hatte man ein Zinsniveau auch bei Unternehmensanleihen von, sagen wir, ungefähr 1 bis 1,5%. Heute ist es ungefähr bei 3 bis 3,5%. Weil, wie gesagt, die Anleihen, die nur 1% Zins haben, sind mittlerweile rausgefallen. Und aktuell müssen am Markt die Emittenten ungefähr 3 bis 3,5% geben, wenn sie Investoren finden wollen für ihre Anleihen.
Ja, macht Sinn, ne? Das muss ja schon irgendwie über der Inflation sein, auch im Vergleich zu so einem Tagesgeldangebot irgendwie auch standhalten. Ja, hier kommen ganz, ganz viele Fragen rein. Wir versuchen jetzt immer hier allen nachzukommen. Da ist auch die Frage nochmal nach der Rendite, ob die nach Kosten berechnet ist oder vor Kosten.
Also es ist die aktuelle Ausschüttungsrendite. Das heißt, von heute die letzten 12 Monate zurückgeschaut. Bei manchen ETFs mit einer Ausschüttung, bei anderen bis zu 12. Und sozusagen addiert und annualisiert nach Kosten. Das heißt, die Kosten sind indikativ in der Spalte 12 über den Gesamtkostenindikator. Wenn ich also die Kosten, wenn ich die Rendite vor Kosten haben möchte, müsste ich die vorletzte Spalte mit der Spalte 12 addieren und das wären die, wäre die Rendite vor Kosten.
Ja.
Indikativ.
Ja, das macht Sinn. Ja, noch die Frage, was passiert denn bei so einer Bonitätsschwankung der betroffenen Unternehmen?
Ja, wir hatten vorhin im Vorgespräch gesagt, es gab ja einen Fall Wirecard, der für viele Anleger gerade auf der Aktienseite sehr schmerzlich war. Aber Wirecard hatte auch Anleihen begeben. Aber ich würde mal vermuten, die Anleiheninvestoren, gerade wenn sie in ETFs investiert waren, werden es nicht gemerkt haben, weil dieses Portfolio aus Euro-Unternehmensanleihen, ETFs, bis zu 4.000 Anleihen enthalten sind von bis zu 600 Emittenten. Wenn der Emittent Jana nicht mehr die beste Bonität hat, dann fällt er am Ende des nächsten Monats raus aus dem Index und kann durch ein Unternehmen, das vielleicht vorher eine schlechte Bonität hatte und eine bessere erreicht hat, ersetzt werden. Das ist auch diese Dynamik auf der Bonitätsbewertung, die im Index gesteuert wird und die nicht im Aufgabenbereich des Portfolio-Managements liegt, bei den passiv verwalteten ETFs. Vielleicht sollten wir jetzt noch den Sprung machen.
Ja, absolut, ist ein guter Punkt. Wir haben ja so viele Fragen, wir versuchen noch gleich denen nachzukommen, wie gesagt, aber dass wir es nochmal gezeigt haben, weil es ist ja schon angekündigt, ne? Es gibt auch die aktiv oder semi-aktiv verwalteten ETFs, da sind wir schon vorhin kurz drauf eingegangen.
Genau, also hier haben wir nochmal 4 Produkte ausgewählt, die in den Jahren 23, 24 und 25 an den Markt gekommen sind, also die eine wesentlich kürzere Historie bieten, Punkt 1. Punkt 2, sie orientieren sich bei ihrem Index auch an dem breiten Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index im Wesentlichen. Das heißt, man kann einen sehr guten Vergleich herstellen zu den 11 Passiven. Das ist mir wichtig zu sagen. Und wir sagen aber, diese aktiven ETFs sind nur semi-aktiv, weil sie sehr nah am Index sind, Punkt 1. Und sie sind auch nur als Ergänzungs-ETFs, also als Satellite geeignet, weil man sieht das in der Spalte, wie viele Anleihen enthalten sind. Sie haben in der Regel nur 270 Anleihen von diesen 4.000 ausgewählt.
Ja,
das ist aber genau, auf der anderen Seite ist das genau die Strategie dieser Semi-Aktiven. Ja. Sie wollen nicht den ganzen Markt abbilden, sondern aus ihrer Sicht das Beste nach Risiko- und Ertragsgesichtspunkten. Und man sieht, es sind sehr kleine ETFs, im Schnitt mit 84 Millionen. Ja. Das ist gar nicht schlimm. Sie sind genauso gut handelbar an der Börse. Aber es ist noch nicht gesichert, dass sie auch 10 oder 20 Jahre alt werden, wie einige der oben genannten Produkte. Und im Schnitt muss man auch sagen, sind sie von den Gesamtkosten mit rund 27 Basispunkten fast doppelt so teuer als die passiv verwalteten. Aber positiv gewendet, sie haben auch nach dem aktuellen Stand bei der Ausschüttungsrendite eine leicht höhere Ausschüttungsrendite. Und das zeigt, sie sind aktiv, aber in einem sehr begrenzten Ausmaß. Und da würde ich auch sagen, können die Abweichungen von der Laufzeit und von der Bonität doch ein bisschen anders sein als beim Index.
Na klar.
Aber wie gesagt, unwesentlich. Deshalb meine Empfehlung, konzentrieren Sie sich, den Euro-Anleihen-ETF auszuwählen, der Ihren privaten Kriterien am besten entspricht und der ein Core-Produkt ist. Diese Semi-Aktiven sind für professionelle Anleger interessant, die auch viel kürzere Anlagezeiträume manchmal haben oder sich aktuell positionieren wollen. Und weniger geeignet aus meiner Sicht für den Privatanleger.
Ja, macht doch irgendwie Sinn, ne? Bei den Aktiven versucht man ja irgendwie den Markt zu schlagen oder den Index zu schlagen. Und da ist immer die Frage, kann man das wirklich schaffen oder nicht? Also von daher sollte einem auch bewusst sein, dass das natürlich auch deshalb ein bisschen konzentrierter ist und ein bisschen anders zusammengesetzt ist.
Ja.
So, dann war noch mal die Frage generell, was habe ich denn noch so für Risiken, wenn ich in sowas investiere? Auch in Bezug auf, wenn sich jetzt die EZB-Zinsen verändern, was passiert dann mit diesen ETFs generell oder diesen Anleihen-ETFs?
Wenn sich die Zinsen ändern, die Zinsen können sich erhöhen, die Leitzinsen oder sie können sinken, dann verhalten sich die Kurse entgegengesetzt.
Ja.
Das heißt, wenn die EZB ihren Zinssatz von aktuell 2% Zinsen senken wird, sollten die Kurse der hier genannten Euro-Anleihen-ETFs steigen. Mhm. Und können dann neben dem Zinscoupon einen zusätzlichen Ertrag bringen, aber in dieser Bandbreite, die ich ungefähr genannt hatte, von plus 4%.
Mhm, genau.
Genauso, wenn die Zinsen erhöht werden sollten um 1%, können die Kurse cum granum salis um minus um 4% sinken.
Ja.
Das heißt, ich kann trotz des 3%igen Zinscoupons auf Einjahressicht leicht im negativen Bereich sein.
Mhm.
Aber das nochmal ins Verhältnis gesetzt, beispielsweise zum MSCI World und dem Marktrisiko, den man dort hat, da ist die Schwankungsbreite aktuell bei ungefähr 15%. Hier ist die Volatilität dieser Euro-Anleihen-ETFs ungefähr bei 3%.
Schon deutlich
unterschiedlich. Das heißt, Faktor 5-fach so riskant ist der MSCI World wie die hier genannten Produkte.
Mhm.
Und deshalb kann man mit solchen Euro-Anleihen-ETFs sein Portfoliorisiko in Verbindung mit globalen Aktien-ETFs sehr, sehr gut steuern.
Mhm.
Nach Alter und nach Präferenz.
Ja, macht Sinn. Dann wurde hier noch eine Frage gestellt, warum man denn nicht beim Kauf irgendwie selbst die Laufzeiten definiert oder ob sich das nicht irgendwie lohnt, wenn man kurze Restlaufzeiten hat, beziehungsweise oft höhere Renditen, wie das Verhältnis ist.
Also ich hatte es schon gesagt, wir sprechen hier über Euro-Unternehmensanleihen. Es gibt auch globale ETFs, ganz wichtig, vom Anlagehorizont über alle Länder betrachtet. Aber ich kann natürlich auch globale Anleihen-ETFs mit US-Dollar, mit Euro und mit anderen Währungen auswählen, auch an der deutschen Börse, und habe dort sozusagen ein Weltportfolio von allen Unternehmensanleihen, auch mit verschiedenen Währungen, auch Investment-Grade, und es gibt auch das Gegenstück mit High-Yield.
Ja.
Das heißt, da ist die Bonität schlechter. Und man kann auch Euro-Anleihen bekommen von High-Yield-Unternehmen. Dann sind die Zinserträge in der Regel höher, aber auch die Kursschwankungen höher.
Mhm.
Das heißt, es ist wie ein Menü, wie in der Cafeteria. Wir haben also das stabilste Menü jetzt vorgestellt oder nicht die Beilage, aber das Core-Produkt auf der Anleihen-ETF-Seite. Aber es gibt noch weitere Möglichkeiten.
Ja,
aber angesichts der Zeit haben wir uns heute auf die Euro-Variante konzentriert und auch auf die mit der besten Qualität und das auch, was für alle Anleger wesentlich sein sollte.
Wenn ich jetzt so vor der Entscheidung stehe, wie fange ich damit an? Oder hast du da irgendwie vielleicht so einen Tipp, wo man sagt, da kann man irgendwie sich das überlegen, welche Kriterien man hat? Oder wie würde ich jetzt als Jana vorgehen und mit diesen Daten vielleicht mir das überlegen?
Also die einfachste Vorgehensweise wäre zu sagen, du möchtest morgen einen Sparplan starten bei einer Online-Bank, die du ausgewählt hast, die deinen Präferenzen entspricht, sprich mit Desktop-Lösung oder als App-Lösung.
Ja.
Sobald du dich für die Bank entschieden hast, deiner Wahl, das Konto eröffnet hast und du sagst, ich möchte monatlich 100 Euro sparen, würde ich empfehlen, wenn du noch nicht weißt, wie du loslegen sollst, 50% in Anleihen, 50% in Aktien, beides global investieren.
Mhm.
Global bietet immer die meiste Streuung.
Mhm.
Und wenn man jetzt sagt, ich möchte erstmal mit Euro-Anleihen ETFs anfangen im ersten Jahr, für das erste Jahr. Im zweiten Jahr überlege ich es mir dann. Könntest du sagen, ich nehme einen dieser 11 ETFs.
Mhm.
Ich orientiere mich an dem Rating oder ich orientiere mich beispielsweise an der Gesamtkostenquote oder ich orientiere mich an der Ausschüttung oder einer Kombination daraus.
Mhm.
Wie gesagt, wir haben das Rating erstellt auf einer Vielzahl von einzelnen Daten und haben auch berücksichtigt, ist das Produkt handelbar an der Börse.
Mhm.
Das heißt, du könntest hier eine Auswahl treffen und ein Jahr lang das besparen und nach einem Jahr überlegen, setzt du das fort oder gehst du vielleicht dann auf die US-Dollar-Variante. Mhm. Das wäre ein ganz einfacher Ansatz. Mhm. Und als Sicherheitspuffer, wenn man noch auf dem Girokonto ein bisschen spart, kann man dann im nächsten Jahr überlegen, ob man die Sparquote vielleicht auf 120 erhöht.
Mhm. Ja, das macht doch Sinn. Ich würde sagen, das ist ein relativ simpler Ansatz, ne? Also klar, es ist ja auch immer sehr individuell, wann gehe ich in Rente, was möchte ich damit machen, wie viel Geld kann ich besparen. Aber ja, vielen Dank, dass du es nochmal so ein bisschen konkret gemacht hast. Da kann man auch so ein bisschen die Frage, was macht ihr als Xenix genau oder was ist eure Mission, indem ihr euch das anschaut?
Ja, also wir beraten strategisch Privatanleger. Mhm. Genau diese Entscheidung, sollte es 50-50 sein oder wäre es in deinem Fall, wenn du sozusagen auch dein Umfeld betrachtest, sparst du alleine, hast du einen Partner, hast du Familie etc. Also auch eine Vielzahl von Faktoren beachten. Wohnst du zur Miete, bist du Eigentümerin, hast du deine Wohnung schon abbezahlt? Das heißt, in Richtung Finanzplanung und Strategie beraten wir Privatanleger, aber auch institutionelle Anleger. Und dies erfolgt auf Honorarbasis. Und für uns ist immer auch eine wichtige Guideline, wie haben wir die ETFs bewertet. Ja. Das heißt, das ist nicht aufgrund eines Bauchgefühls, sondern nach dieser systematischen Bewertung. Ja. Wir haben diese Bewertung seit 6-7 Jahren jetzt im Einsatz. Und wir können dann auch sehr oft sagen, diese Tabelle ist sozusagen schon die Sahne des ETF-Marktes, weil das sind ungefähr die 10 besten Produkte von 60, die es an der deutschen Börse gibt, nach unserer Systematik. Und diese Auswahl stellen wir dann auch unseren Kunden zur Verfügung. Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ich hatte es gesagt, ich sollte eigentlich am Schreibtisch sitzen und das Xenix ETF Jahrbuch 2026 fertig machen, wo wir 20 dieser Tabellen für verschiedene Anlageklassen erstmals in einem auch im Buchhandel erwerblichen Format zur Verfügung stellen werden. Und Stand heute sollte es zum Anlegertag in München am 28. März fertig sein. Und wer interessiert ist, kann sich gerne bei mir über die E-Mail-Info@xenix.eu informieren, beziehungsweise im April auch im Buchhandel nachfragen.
Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, wenn keine Fragen mehr sind, vielen Dank, dass du uns hier so detailliert durchgeführt hast. Ich hoffe,
danke für die Einladung.
Jeder konnte auch was mitnehmen. Und dann wünschen wir noch einen guten Start in die Woche.
Vielen Dank.